Heute ist Sonntag, der 25. September 2011. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Gottesdienst. Gregor, dir danke ich für dieses mutmachende Stück. Über diesem Tag steht in der Losung: Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn. Das wollen wir auch heute tun. Und wir beginnen diesen Tag, wir beginnen diesen Gottesdienst, indem wir uns gegenseitig persönlich begrüßen. Bevor jetzt alle ihren Nachbarn begrüßen, mit dem sie vielleicht sogar schon heute Morgen das Frühstück geteilt haben, gönnt mir noch zwei Sätze. Vielleicht sucht ihr euch eine Person aus, die vielleicht hinter oder vor euch sitzt und begrüßt die. Gegebenenfalls müsste man sich auch nochmal vorstellen, weil man die ja nicht kennt. Und ich bitte euch, tauscht doch eine ganz euch wichtig gewordene Begebenheit der letzten Woche aus. Dass ihr euch etwas mitteilt von dem, was ihr in der letzten Woche erlebt habt. Also ein fröhliches Begrüßen persönlich dem Nachbarn vorne oder hinten oder auch zur Seite. Findet man auch nicht so schnell einen Abschluss. Aber ich finde das wichtig, dass wir als Gemeinde tatsächlich wichtige Dinge miteinander teilen. Da jetzt ohnehin schon einige stehen, möchte ich die anderen bitten, auch aufzustehen. Wir wollen mit Gott reden und dazu uns erheben. Heiliger Gott und lieber Vater im Himmel, durch deinen Sohn Jesus Christus hast du uns zu deinen Kindern gemacht. Und wir freuen uns darüber, dass wir unmittelbar und persönlich mit dir in Kontakt treten dürfen. Dass nichts mehr zwischen uns stehen muss, sondern dass du uns direkt hörst und dass wir dir wichtig sind. Ich danke dir dafür, dass du uns diesen Tag schenkst. Diesen Tag mit Sonnenschein und schönem Wetter. Diesen Tag, in dem wir uns hier versammeln dürfen, um auf dich zu hören, auf das, was du uns durch dein Wort und durch unseren Pastor Rolf Zyrus sagen willst. Ich danke dir dafür, dass du uns begabt hast mit unterschiedlichsten Gaben, dass wir in dieser Stadt dir zur Ehre als Gemeinde dienen dürfen. Ich danke dir dafür, dass du uns deinen Geist schenkst. Und ich möchte dich bitten, dass du unser Herzen öffnest, dass er von uns Besitz ergreifen kann, dass wir deine Liebe spüren. Und weil wir sie spüren, befähigt werden, sie in diese Welt weiterzutragen, damit möglichst viele Menschen dich kennen und von dir wissen. Herr, so segne uns diesen Gottesdienst. Amen. Wir wollen gemeinsam singen ein bekanntes Lied unseres ehemaligen Präses Peter Strauch: Hell strahlt die Sonne. Der Tag ist erwacht. Ich habe das nicht erst heute Morgen rausgesucht, sondern darauf vertraut, dass das auch so kommt. Und währenddessen wollen wir Geld zusammenlegen für all die guten Dinge, die wir hier in der Gemeinde finanzieren müssen. den Zettel, den ich jetzt holen wollte, brauche ich eigentlich gar nicht, weil ihr habt den ja alle in der Hand. Da stehen alle wichtigen Termine der nächsten Zeit drauf. Und wie sagt man so schön, jeder sauge den Honig, der ihm schmeckt. Auf eine wichtige Sache möchte ich euch allerdings hinweisen. Nächsten Sonntag ist ein besonderer Sonntag, ein besonderer Gottesdienst. Und zwar in mehrfacher Hinsicht. Dazu brauche ich jetzt auch die Hille, die schon mal, wo ist sie? Da, die schon mal ruhig hier nach vorne. Ach so, du, vielleicht holst du dir noch ein Mikro. Oder nimmst dieses hier, was hier liegt. Ich glaube, das geht auch gleich. Die Hille wird da gleich was zu sagen. Vorher sage ich aber noch etwas, weil nächsten Sonntag ist es, wie gesagt, ein besonderer Gottesdienst in mehrfacher Hinsicht. Erstens ist es ein farbiger Gottesdienst. Ein Gottesdienst für die gesamte Gemeindefamilie. Und das Besondere daran ist, wir wollen ihn eben auch feiern mit alt und jung, mit verhaltensoriginellen und weniger originellen Menschen, mit Menschen mit Handicaps und ohne. Es gibt ja Brillenträger und welche, die größere Handicaps haben. Es ist wirklich für alle und es ist ein Gottesdienst, zu dem wir Freunde, Nachbarn ruhig mit einladen sollten. Es wird wirklich ein bunter Gottesdienst, zu dem man ganz viele freundliche und befreundete Menschen einladen kann. Das Zweite, wir haben gerade gesammelt. Nächste Woche wollen wir das toppen. Da wollen wir nämlich doppelt sammeln. Und zu der ersten Sammlung, Hille, darf ich dich bitten, uns was zu sagen.
Ja, ein dickes Dankeschön heißt der Gottesdienst. Und um Gott Danke zu sagen für all das, was er uns schenkt, können wir das wieder, das hat schon richtig Tradition bei uns, wieder haltbare Lebensmittel mitbringen als Ausdruck dessen, dass Gott auch für unsere Grundlagen sorgt, dafür, dass wir essen, leben können. Und das wird gespendet der Heilsarmee zugunsten Bedürftiger und Obdachloser hier in der Stadt. Das kann da vorne in diesem Bollerwagen gelegt werden. Wer das am nächsten Sonntag nicht dabei ist, der kann auch gerne in der Woche mal kommen, hier einen ganzen neuen Handkarren bringen, wenn er bedürftigen Menschen über die Heilsarmee helfen möchte. Und was ich noch sagen möchte, der Holger Zanetta von der Heilsarmee, der lädt uns ganz, ganz herzlich ein, wenn wir die Sachen hinbringen, zu einer dicken Kürbissuppe mit anderen von der Heilsarmee und auch mit Leuten, die so gerne da hinkommen und auch davon profitieren. Also wir könnten ein Stück Gemeinschaft mit ihnen da haben. Vielleicht frage ich jetzt einfach mal, wer bringt die Sachen zur Heilsarmee, wenn wir die Autos vollgeladen haben? Mit wessen Auto können wir das bringen? Mit wem kann ich rechnen? Thomas, der kennt das schon, der Thomas.
Die Kürbissuppe ist lecker. Also ich meine, ich hoffe, der hat eine neue.
Nächsten Sonntag nach dem Gottesdienst. Jascha? Ach, und Haddad. Oh, jetzt kommen Sie. Das ist gut. Ihr habt gute Kofferräume, ne? Und ihr füllt die alle. Okay, genau. Ich habe Haddad, ich habe Kolbis, Körners und Jascha. Okay? Danke.
Ja, und dann ist nächste Woche auch Bundesopfertag. Und dazu hören wir eine Botschaft unseres Präses des Bundesfreie Evangelischer Gemeinden.
Kinderbibel. Die habe ich vor einigen Monaten nach über 30 Jahren wiedergefunden. Und diese Bibel hier, die begleitet mich schon über 10 Jahre auf allen meinen Reisen und in allen meine Dienste hinein. Sie können sich vorstellen, dass mein Herz daran hängt. Sie sind materiell nicht viel wert, aber für mich persönlich unbezahlbar. Das Jahr 2011 steht unter dem Motto Aufbruch Bibel. Als Bund Freier Evangelischer Gemeinden ist es uns sehr wichtig, eine Bibelbewegung zu sein und zu bleiben. Es ist uns wichtig, dass die Bibeln zu Hause nicht in den Regalen verstauben, sondern dass sie gelesen werden und von Herzen gerne gelesen werden. Vor allem aber, dass Menschen ihr Vertrauen auf dieses Wort Gottes setzen und dadurch Jesus Christus als ihren Herrn, als ihren Retter kennenlernen. Und deswegen gibt es all diese Arbeitszweige, die den Bund Freier Evangelischer Gemeinden ausmachen. Ob Kindergottesdienst, Pfadfinder, Teenager, Jugendarbeit, ob Frauen oder Männer oder Senioren, überall ist es unser Wunsch, dass Menschen die Bibel lesen und ihr Vertrauen darauf setzen. Im theologischen Seminar in Eversbach lernen junge Menschen Hebräisch, Griechisch. Sie lernen, den geschichtlichen Hintergrund eines Textes zu erforschen. Und sie lernen, dieses Wort Gottes so zu predigen, dass Menschen von heute es verstehen, dass es sie packt. Last not least unterstützen wir manchmal missionarische Projekte, wo Bibeln verteilt werden, wie zum Beispiel in Vietnam. Um diese oder ähnliche Arbeiten tun zu können, benötigen wir Ihre Spenden und darum möchte ich Sie jetzt bitten. Der diesjährige Bundesopfertag wird auch in Ihrer Gemeinde durchgeführt. Ohne Ihre Spenden können wir all diese Arbeiten gar nicht tun. Aber mit Ihrer Spende tragen Sie dazu bei, dass Menschen die Bibel erhalten und sie verstehen lernen. Das ist eine Investition in die Zukunft, die mit nichts zu vergleichen ist. Absolut krisensicher. Noch etwas anderes zum Schluss. Tragen Sie sich doch schon mal Pfingsten 2012 in Ihrem Kalender richtig dick ein. Denn da findet der nächste FEG-Kongress diesmal in Kassel statt. Live ist einfach besser als über Video oder Magazine oder Internet. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dort sehen können. Machen Sie es gut.
Also bitte, nächste Woche bringt Lebensmittel und viel Geld mit für den Bundesopfertag. Macht euch einen Knoten ans Schlüsselbund und denkt daran. Jetzt darf ich die Ruth und den Tom noch zu mir bitten, weil die wollten auch noch was Wichtiges sagen und haben mir versprochen, sich kurz zu fassen. Am nächsten Montag, Feiertag 3. Oktober, ist im Stern im Norden in der Hirtenstraße ein großes Fest. Feierst du mit? Wir feiern den Tag der Deutschen Einheit. Draußen gibt es solche Karten, 1 Stunde Programm und 2 Stunden feiern. Das finde ich ein super gutes Verhältnis. Also kommt zahlreich. Jetzt aber Ruth.
Ja, wir haben eben von Ansgar Hörsting, unserem Präses, etwas über Werke des Bundes Freier Evangelischer Gemeinden gehört. Und ein Werk ist ja auch die Allianzmission und mit der sind wir schon lange verbunden, aber seit über 20 Jahren haben wir auch eine Patenschaft für Sonja und André Pascha, die mit der Allianzmission im Nordosten von Brasilien arbeiten, bei dem Levante-Projekt, das kennt ihr alle, das ist ein Projekt für Straßenkinder. Und die waren ja jetzt für ungefähr ein halbes Jahr hier in Deutschland zu einem Heimataufenthalt und sie werden im Oktober wieder ausreisen nach Brasilien. Zu diesem Anlass gibt es am nächsten Sonntag in Wuppertal-Vohwinkel in der FEG, das ist auch eine Patengemeinde, da kommt André nämlich ursprünglich her, einen Aussendungsgottesdienst. Wer an diesem Aussendungsgottesdienst von uns teilnehmen möchte, ist noch ganz herzlich eingeladen. Um 10 Uhr, wegen Fahrgemeinschaften, könnt ihr euch vielleicht noch an mich wenden. Es gibt schon einige wenige Leute, die hinfahren, aber da können gerne noch welche dazukommen. Weil wir nicht alle dahin können, haben wir uns überlegt, wie machen wir das? Und dann bekamen wir die Idee, wir könnten ein schönes Erinnerungsfoto für Paschas machen von uns als Gemeinde. Deswegen gibt es hier im Anschluss an diesem Gottesdienst einen besonderen Fototermin. Der Rainer Klute kommt gerade rein, der wird dann fotografieren. Und dazu möchte ich euch einfach herzlich einladen, dass ihr direkt nach dem Gottesdienst hier vorne hinkommt. Ich habe hier auch einige Blätter vorbereitet, die man hochhalten kann. Und die Kinder vom Kindergottesdienst kommen dazu. Die werden brasilianische Flaggen dabei haben. Wir wollen ein besonders lebendiges Foto machen. Und ich glaube, der Rainer will gerade noch was dazu sagen.
Ja, guten Morgen. Gut, können wir das draußen machen, auf der Treppe? Wegen des Lichts, das ist da viel besser, ja? Okay, danke, das war's schon.
Neuer Fototermin, so circa 5 Minuten nach Ende des Gottesdienstes Auf der Treppe. Okay, das war's.
So, nee. Ich übernehme sofort das Mikro. Wenn ich hier vorne stehe, dann hat das einen Grund. Ihr seht das, den
Schal hat gewonnen.
Von Borussia. Ja, Borussia hat gewonnen, da bin ich auch ganz glücklich drüber. Aber das wollte ich euch gar nicht sagen, das habt ihr wahrscheinlich selber mitgekriegt. Was ganz anderes, was Wichtiges. Und zwar hat die totale Offensive, das ist der christliche Fanclub, für die, die es nicht wissen, etwas Besonderes vor am 9. Oktober. Am 9. Oktober findet im Mondpalast in Herne ein Schauspiel statt, das heißt Ronaldo und Julia. Da geht es um eine Jugendliebe. Er ist leider Fan von dem Nachbarverein, ihr wisst, wen ich meine, und sie ist von der Fraktion, vom BVB, kann man ja aussprechen. Das ist das Stück, das dauert ungefähr 2 Stunden. Warum ich euch dazu einladen möchte, dorthin zu kommen, ist, weil wir mit dem Fanclub, mit Gott auf Schalke, das kann ich auch aussprechen, zusammen diese Veranstaltung besuchen werden. Das ist ein absolutes Novum, das ist ein relativ großes Risiko, deswegen werden wir das auch nicht großartig veröffentlichen über Zeitung und so weiter, sondern wir werden mit hoffentlich 200 Karten, die wir geordert haben, zusammen mit dem Fanclub und mit Leuten aus Gelsenkirchen dorthin gehen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn viele auch aus der Gemeinde daran teilnehmen. Normalerweise ist der Kartenpreis weit über 30 Euro, aber weil wir ein großes Kontingent haben und weil der Veranstalter uns auch sehr entgegenkommt, dass eine gute Aktion findet, können wir die Karten für 25 Euro anbieten. Ich würde mich freuen, wenn da Interesse ist. Es ist ein leichtes Stück, es soll einfach nur Spaß machen, es soll Gemeinschaft sein, aber es soll einfach der Öffentlichkeit auch zeigen, man kann eine Rivalität haben zum Nachbarverein, ein Derby, das gehört einfach dazu. Aber man kann das Ganze respektvoll und vor allem gewaltfrei machen. Und dafür wollen wir eintreten und dokumentieren, dass es anders geht. Wer da Interesse hat, wer da mitmachen möchte, darf sich gerne an mich wenden. Ich habe Karten auch dabei, ich kann die sofort verkaufen. Ihr könnt euch auch eintragen in eine Liste, wie auch immer. Also 9. Oktober von 17 bis 19.30 Uhr. In Herne, im Mondpalast, das Stück Ronaldo und Julia. Dazu, als Schmankerl, kommt der Gregor Schnittkart, bekannt aus dem WDR. Der hat uns angesprochen, ist auf uns aufmerksam geworden durch eine besondere Geschichte. Die erzähle ich euch aber jetzt nicht. Ein Strahlen beim Thomas. Ich mache damit Feierabend. Nachher stehe ich da hinten irgendwo am Tisch und ihr könnt mich ansprechen. Dann erzähle ich euch alles. Ich habe heute Zeit.
Also, ein aktiver Akt der Völkerverständigung wartet auf uns. Was auch gut ist zur Völkerverständigung, ist gemeinsames Singen. Das wollen wir jetzt tun. Das nächste Lied, Lobe den Herrn, meine Seele. Und das ist so aufgebaut, dass man die Strophen zusammen mit dem Refrain singen kann. Das wollen wir auch tun. Das heißt, wir beginnen jetzt einmal mit dem Refrain, alle zusammen. Und wenn dann die Strophen... Wieso? Du hast recht. Gregor, natürlich, ich hätte Musik studieren sollen, dann hätte ich das auch gewusst. Du hast absolut recht, der Refrain ist in 2 Teilen, also die letzten beiden Zeilen kann man parallel zu den ersten 4, die sind ja auch länger, singen. Und das überlasse ich euch, wer wo einsteigt. Der Gregor wird jedenfalls nur einen Durchgang spielen jedes Mal. Ihr werdet euch vorhin bestimmt gefragt haben, was macht er jetzt für so eine komisch laute Aktion, dass wir uns alle hier auch noch selber unterhalten müssen? Wofür steht er denn da vorne? Weil wir möchten ja viel lieber unterhalten werden. Ich nehme an, ihr habt euch wichtige Dinge erzählt, die ihr in der letzten Woche erlebt habt. Diese Dinge können aus ganz unterschiedlichen Bereichen gekommen sein. Und ich habe mal so ein paar Bereiche exemplarisch dahingeschrieben, worüber wir uns so üblicherweise unterhalten, weil wir das wichtig finden. Das läuft jetzt hier so im Hintergrund ab. Und wahrscheinlich wird sich der eine oder andere da wiederfinden und sagen, ja genau, das ist im Moment mein Thema. Was das mit diesem Gottesdienst zu tun hat, darüber werden wir nachher, könnt ihr schon mal gespannt sein, in der Predigt sehr viel mehr hören, die uns Rolf Cyrus halten wird. Vorher wollen wir aber einen ganz bestimmten Punkt in der Lobpreiszeit bedenken. Und dazu lese ich den Predigttext, der auch damit was zu tun hat. Der steht nämlich heute im Evangelium von Markus im ersten Kapitel, Verse 40 bis 45. Einmal kam ein Aussätziger zu Jesus, warf sich vor ihm auf die Knie und bat ihn um Hilfe. Wenn du willst, sagte er, kannst du mich gesund machen. Jesus hatte Mitleid mit ihm, streckte die Hand aus und berührte ihn. Ich will, sagte er, sei gesund. Im selben Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war geheilt. Sofort schickte Jesus ihn weg und befahl ihm streng, sag niemand ein Wort davon, sondern geh zum Priester, lass dir deine Heilung bestätigen und bring die Opfer, die Mose zur Wiederherstellung der Reinheit vorgeschrieben hat. Die Verantwortlichen sollen wissen, dass ich das Gesetz ernst nehme. Aber der Mann ging weg und fing überall an, von Jesus und seiner Botschaft zu erzählen und davon, wie er geheilt worden war. Jesus konnte sich bald in keiner Ortschaft mehr sehen lassen. Er hielt sich draußen in unbewohnten Gegenden auf, doch die Leute kamen von überall her zu ihm hin. Lasst uns Gott loben mit Liedern.
Wasser, das du gibst, und die Ströme werden fließen aus der Quelle tief in mir. Jesus, erfülle mich, hole mich ab, öffne die Tür für mich, nimm mich an deine Hand, erfülle mich in deine Gegenwart. Jesus, ich spüre dich, strecke mich aus, Gott, ich berühre dich, und mein Herz brennt vor deinem Blut für dich. In deine Gegenwart, ja, ich bin nicht für dich, bin auf so weit weg von dir, doch in deiner Liebe kommst du auch zu mir. Jesus, berühre mich, hole mich ab, öffne die Tür für mich, nimm mich an deiner Hand, entführe mich.
Möglichkeiten hat wie du. Du, Herr Jesus, du bist der Herr, du handelst, du
Du greifst ein. Du bist der, den wir loben wollen, weil wir einfach wissen, unser Leben ist in dir geborgen. Unser Leben hat in dir einfach einen festen Grund.
In meiner letzten Predigt am vergangenen Sonntag ging es um die Frage, wie stellt sich Gott eigentlich unser Leben als Christen vor? Und mein Punkt war, es reicht Gott nicht nur, uns zu versorgen mit Heil, mit Vergebung, mit Gebetserhörung, mit Heilung. Gott möchte uns nicht nur als Konsumenten seines Heils, so wie ein Baby immer gefüttert wird. Gott hebt uns empor auf Augenhöhe. Gott möchte einen Bund mit uns. Er möchte in einer beständigen Verbindung mit uns leben. Und dann ging es so darum, wie entfaltet sich denn unser Leben in dieser Verbindung, in diesem Bund mit Gott? Und ein Punkt war, Gott gibt uns im Bund mit ihm eine neue Aufgabe, eine neue Lebensaufgabe, und zwar eine Aufgabe als Priester.
Und darum soll es heute gehen, da möchte ich heute anknüpfen. Und vielleicht, wenn das Stichwort Priester fällt, denkt ja der ein oder andere, oh weia, was ist denn das? Muss ich mir jetzt ein besonderes Gewand anziehen und an besonderen Orten besondere heilige Handlungen vollbringen? Wir denken an Tempel, an Priesterkulte. Und schon bei dem Text, dem Predigttext vom letzten Sonntag wurde deutlich, da ist etwas ganz anderes gemeint. Denn Priester, das sollten damals schon das ganze Volk Israel sein, und das machte Sinn nur, wenn man das Volk Israel im Zusammenhang mit allen anderen Völkern, die ringsherum lebten, sah. Israel als eine Gruppe, ein Reich von Priestern für die anderen Völker. Es ging also nicht um einen Priesterkult, sondern um das, was den Priester ausmacht. Und das versuche ich mal so zu erklären. Ein Priester lebt zwischen zwei Polen. Da sind auf der einen Seite Menschen, die Gott nicht kennen, die fern von Gott sind, und auf der anderen Seite ist Gott. Und der Priester führt ein Leben in der Nähe dieser Menschen, die Gott nicht kennen, und er führt ein Leben in der Nähe Gottes. Er ist eine Verbindung zwischen Gott und diesen Menschen. Er ist wie eine Brücke. Das ist die Aufgabe, die Lebensaufgabe, die Existenz eines Priesters. Nun ist im Neuen Testament, das muss man an der Stelle auch sagen, Jesus der wahre Priester. Er wird als der wahre Priester bezeichnet. Er vollbringt wirklich diese Verbindung zwischen Gott und Menschen. Er schafft diese Brücke. Und dann aber sind wir auch angesprochen als Priester. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat. Folgendes ist damit gemeint. Wenn Gott uns durch Jesus gerettet hat, wenn er uns unsere Schuld vergeben hat, wenn er uns aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat, wenn Jesus für uns eine Brücke zu Gott wurde, und wenn wir dann von den anderen Menschen darüber reden, was wir durch Jesus gefunden haben, zu Menschen, die davon noch gar nichts wissen, wenn wir für sie beten, dann handeln wir als Priester. Also, wir leben in einer doppelten Beziehung, nahe bei Gott, nahe bei Jesus und nahe bei den Menschen, die von Gott noch keine Kenntnis haben. Und dann bringen wir beides zusammen, indem wir von Jesus reden und für die Menschen beten. Auf den Punkt gebracht geht es um die Frage, wenn du Christ bist, mit wem sprichst du über Jesus? Heute, morgen, in einer Woche. Und da haben wir oft ein Problem. Wir tun es nicht. Oft tun wir es nicht. Es fällt uns schwer. Warum? Weil wir vielleicht nichts Unpassendes sagen wollen. Weil wir nicht missionieren wollen. Das ist ja auch nicht political correct. Weil wir kaum Gelegenheit haben vielleicht zu solchen Gesprächen. Weil wir uns fast nur im christlichen Kontext treffen und begegnen. Jedenfalls da, wo es zu tieferen Begegnungen kommt. Vielleicht auch einfach, weil wir nicht motiviert sind oder weil wir nicht wissen, was wir sagen könnten. Und wir verpassen unsere Lebensaufgabe. Wir verpassen das, wozu Jesus uns berufen hat. Meine Erfahrung mit einer kleinen Gruppe von Männern, mit der ich mich getroffen habe, da haben wir uns in Berlin-Friedrichshain Woche für Woche verschiedene Fragen gestellt, um zu gucken, wie leben wir eigentlich unser Christsein. Und die erste Frage war immer, mit wem habe ich in dieser Woche über Jesus geredet? Und wir waren alles drei überzeugte Christen. Ich war Pastor, die anderen beiden waren die Mitglieder der Gemeindeleitung. Und ein Jahr lang mussten wir auf diese Frage immer wieder mehr oder weniger antworten, in den meisten Fällen fast gar nicht. Habe ich mit niemand über Jesus gesprochen. Natürlich habe ich gepredigt und so, aber Gespräche im normalen Kontext des Alltags mit Bekannten und Freunden über Jesus kaum geführt. Waren wir besonders schlimm? Waren wir besonders schwach und schlecht? Einerseits ja, andererseits befürchte ich, das ist Normalität für viele von uns. Wenn wir uns diese Frage stellen, auch hier in Dortmund erlebe ich das, antworten wir oft, keine Gelegenheit gehabt. Und dann fangen wir an zu beten, und das ist auch gut für solche Gelegenheiten und Situationen. Und ich möchte uns jetzt einen Bibeltext vorlesen, den haben wir vorhin schon gehört, der inspiriert uns vielleicht an dieser Stelle. Der führt uns vielleicht dahin, dass wir eine Idee bekommen, wie sich das entwickeln kann, dass wir dieser Lebensaufgabe, über Jesus zu reden, näher kommen. Markus 1, Vers 40 bis 45. Ein Aussätziger kam zu Jesus und bat ihn um Hilfe. Er fiel vor ihm auf die Knie und sagte, wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde. Jesus hatte Mitleid mit ihm. Er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will es, werde rein. Im gleichen Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war rein. Jesus schickte ihn weg und schärfte ihm ein, nimm dich in Acht. Erzähl niemand etwas davon, sondern geh, zeig dich dem Priester und bring das Reinigungsopfer dar, das Mose angeordnet hat. Das soll für sie ein Beweis sein. Der Mann aber ging weg und erzählte bei jeder Gelegenheit, was geschehen war. Er verbreitete die ganze Geschichte, so dass sich Jesus in keiner Stadt mehr zeigen konnte. Er hielt sich nur noch außerhalb der Städte an einsamen Orten auf. Dennoch kamen die Leute von überall her zu ihm. Was können wir von diesem Aussätzigen lernen? Wir können oft nicht reden. Und der geheilte Aussätzige, er kann nicht schweigen. Das ist ja verblüffend. Er wird geheilt von Jesus und dann kriegt er einen Maulkorb angelegt. Nimm dich in Acht. Erzähl niemand etwas davon. Wie kann das sein? Haben wir nicht gerade was anderes gehört in der Predigt? Das hat mit der damaligen Situation zu tun. Jesus wollte den Auftrag seines Vaters im Himmel erfüllen. Er wollte Menschen die Wirklichkeit und Macht Gottes nahe bringen. Er wollte seine Jünger noch unterweisen. Und er wusste, wenn er zu früh als Messias in der Öffentlichkeit bekannt wird, dann ist es damit vorbei. Dann würden ihn die Römer einkassieren. Denn sie duldeten keinen anderen Machtanspruch als den des römischen Kaisers. Und wenn er als Messias bekannt geworden wäre zu früh, dann wäre er aus dem Verkehr gezogen worden. Also etwas, was mit der damaligen Situation zu tun hatte. Dieses Schweigegebot gilt natürlich heute so nicht mehr. Aber es ist doch interessant, obwohl der Aussätzige diesen Maulkorb von Jesus angelegt bekommt und Jesus ihm in aller Schärfe sagt, erzähl niemand etwas davon, bricht er diesen Auftrag, dieses Gebot von Jesus, weil er nicht anders konnte. Bei jeder Gelegenheit erzählte er, was geschehen war. Und so verbreitete sich die Nachricht überall und Jesus konnte eine Zeit lang gar nicht mehr in der Öffentlichkeit auftreten. An anderer Stelle heißt es im Markus-Evangelium, Jesus ging in ein Haus, er wollte, dass niemand davon erfuhr, doch es konnte nicht verborgen bleiben. Wir haben kein Schweigegebot, sondern einen Auftrag zu reden. Vielleicht können wir von diesem Mann lernen, der ein Schweigegebot hatte und seinen Mund nicht halten konnte und über Jesus und das, was Jesus an ihm getan hatte, reden musste. Und um das zu verstehen, was da in ihm vorging, sind einige Dinge wichtig zu beobachten. Das erste ist, er hatte ein großes Problem. Er war aussätzig. Der Begriff für Aussatz meinte nicht nur die heutige Lepraerkrankung, sondern das konnten ganz allgemein Hautausschläge unterschiedlichster Art sein, heilbar und unheilbar. Hier ist es sinnvoll, von einer unheilbaren Erkrankung auszugehen. Wie seine körperliche Verfassung war, wissen wir nicht genau, ob er jetzt schon an Muskelschwund litt oder seine Körperglieder verstümmelt waren. Aber es gab etwas, was war noch viel schlimmer als die körperliche Erkrankung. Man hat damals einen Aussätzigen als von Gott verflucht betrachtet. Das war eine Strafe Gottes. So sahen es alle an, wenn diese Flecken sich auf der Haut zeigten und sich verbreiteten. So einer musste schwer gesündigt haben und deswegen hatte Gott ihn verflucht und verstoßen. Ein jüdischer Priester gab einem Aussätzigen den Rat, geh hin und prüfe dich und bekehre dich, denn Aussatzplagen kommen nur wegen Verleumdung und Aussatz nur wegen Hochmut. Klasse, ne? Wenn man zum Arzt geht und der gibt einem so einen Tipp. Es gab damals scharfe Bestimmungen für Aussätzige und das war nicht wegen der Übertragung von Krankheitserregern, sondern um die Gemeinde Gottes zu schützen vor so einem von Gott verfluchten Menschen. Ein Aussätziger musste in zerrissenen Kleidern einhergehen, das Haupthaar aufgelöst tragen, er musste sein Gesicht verhüllen und unrein, unrein rufen. Und wenn ein Aussätziger in ein Haus trat, galt das ganze Haus als unrein, bis auf die Balken hinauf. In vielen Städten wurden Aussätzige unter Androhung von Geißelhieben aus der Stadt gejagt. Und dann galten diese Städte als besonders heilig. Es galt die Bestimmung, bei Windstille 2 Meter Abstand von einem Aussätzigen zu halten. Und wenn es Wind gab, bis zu 50 Meter Abstand. Von einem Rabbi wird berichtet, dass er einen Aussätzigen mit Steinen bewarf und sagte, geh an deinen Ort und beflecke nicht die Menschen. Und ein anderer Rabbi wollte nicht das Ei essen, das ein Huhn gelegt hatte, das in einer Straße, in einer Gasse wohnte, wo ein Aussätziger gelebt hatte. Ahnen wir, was für ein furchtbares Schicksal ein an Aussatz erkrankter Mensch damals hatte. Zum einen ging man davon aus, er war von Gott verflucht und geschlagen. Man raubte ihm jede Hoffnung, dass er noch bei Gott Hilfe finden könnte. Und dann wurde er von allen anderen Menschen geächtet, aus der Stadt verstoßen und für sich selbst mit seiner Erkrankung und seiner zunehmend körperlichen Veränderung war er ein Ekel, ekelte sich vor sich selbst und war damit alleine gelassen. Aussätzige, das waren damals lebendige Tote. Und Heilung von Aussatz, das wurde gleich gesehen wie die Auferweckung von den Toten. Stellt euch mal vor, wie das gewesen sein muss, wenn sich ein Mensch damals wusch und entdeckte an seiner Haut eine Stelle von Aussatz. Das war das Ende aller Hoffnung. Das war ein Stürzen ins bodenlose Nichts, der Fluch Gottes, verstoßen von allen Menschen, raus aus seiner Familie, raus, weg von seiner Frau, weg von allen Freunden, alleine mit körperlichem Verfall. Und mit diesem Schicksal kommt dieser Mann zu Jesus. Er bittet ihn um Hilfe, fällt vor ihm auf die Knie und sagt, wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde. Er drängte sich durch Jesus durch. Können wir uns vorstellen, was das für Aufsehen erregte? Die Leute müssen ja einen Schock gekriegt haben. Blitzschnell waren sie alle verschwunden, suchten das Weite. Nur nicht in die Nähe von diesem Aussätzigen kommen, nur Jesus nicht. Er lässt ihn an sich heran. Und in der Art, wie Jesus ihn anspricht, wie er dann Jesus anspricht, wird deutlich, dieser Mann hat großen Glauben. Es steht für ihn außer Frage. Jesus kann mir helfen. Wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde. Die Frage ist für ihn nur, will Jesus mir denn helfen? Wenn er das so sagt, wenn du willst, kannst du mich reinmachen, das ist wie ein Gebet. Das ist wie wenn einer mit der letzten, höchsten Instanz redet. Er wirft sich vor Jesus nieder. Sein kaputtes, gescheitertes, krankes und isoliertes Leben. Und was tut Jesus? Wir lesen, er hatte Mitleid mit ihm. Er streckte die Hand aus. Er berührte ihn. Und er sagte, ich will es. Werde rein. Jesus zeigt Mitleid, Barmherzigkeit. Er wendet sich ihm zu. Das ist keine emotionale Reaktion. och du Armer. Das ist göttliches Erbarmen. Da ist wirklich, da zeigt sich Gott in seiner Macht, der helfen will. Und er sagt, ich wende mich nicht ab von dir. Ich bin bereit, dir zu helfen. Ich sehe deine Not, dein Elend. Und dann streckt er die Hand aus. Jesus überwindet diesen Abgrund zwischen sich und dem Mann und damit diesen Abgrund, diese Isolation, die der Mann gehabt hat, zwischen sich und Gott und zwischen sich und all den anderen Menschen. Jesus überwindet das und dann berührt er ihn und damit verstößt er gegen alle Regeln. Ich kann mir vorstellen, wie die Leute damals den Atem angehalten haben und gesagt haben, jetzt wird sich Jesus auch anstecken. Jetzt ist er bald auch aussätzig. Und was passiert? Jesus ist stärker als der Aussatz. Die Unreinheit dieses Mannes weicht, weil Jesus rein ist. An dieser Geschichte wird etwas deutlich, wie sich Jesus, wie der Dienst von Jesus, wie das Leben von Jesus, welche Bedeutung das hatte. Jesus hat sich hineinbegeben in eine krank gebrochene Welt, in eine Welt, wo so viel kaputt geht, im Leben von Menschen, wo Hass, Habgier, Gewalt, Rücksichtslosigkeit und Lieblosigkeit so viel zerstören. Jesus begab sich da hinein, er lebte unter uns, er berührte uns. Und dann sagt er, ich will, sei rein. Jesus war stärker als diese Krankheit, als diese Unreinheit. Der Aussatz verschwand, der Mann war rein. Verstehen wir, was das bedeutet? Ein Albtraum ging zu Ende. Eine endlose Nacht ging für diesen Mann zu Ende, voller Schrecken und Angst und Depression und Trauer. Und ein wunderschöner, sonniger Sommermorgen begann für ihn neu. Ein neues Leben begann. Neue Hoffnung, neue Chancen. Und dann sagt Jesus, erzähl niemand etwas davon. Sei still. Geh zu den Priestern, aber mehr nicht. Unmöglich! Der Mann musste davon reden. Das konnte er nicht geheim halten. Sein Herz war voll von diesem neu geschenkten Glück. Und wie geht uns das? Tja, sagen wir vielleicht, wenn wir so eine Erfahrung hätten, wenn wir so von Jesus und Gott berührt wären, dann würden wir auch reden können. Dann könnten wir auch nicht schweigen. Im Nachdenken über diese Geschichte und die Aussatzerkrankung wurde mir noch einmal eins deutlich. Das Schlimme an dem Aussatz war ja nicht die körperliche Erkrankung. Deswegen ist da auch nicht die Rede von Heilung, sondern immer von Reinwerden und von Unreinsein. Das Schlimme war ja die Trennung von Gott und von den Menschen. Dieses absolute Alleinsein, auf sich selbst geworfen sein, isoliert sein. Die Bibel spricht von einer anderen ernsten Erkrankung, die genau das auch zur Folge hat. Sünde. Die Beziehung zwischen uns und Gott, zwischen uns Menschen und Gott ist zerbrochen. Das ist mit Sünde gemeint. Wir haben unser Vertrauen zu Gott verloren. Wir kennen ihn oft nicht einmal mehr. Und zwischen uns und Gott steht unser Eigenwille, unsere Eigenmächtigkeit, unser Desinteresse an Gott. Und dann finden wir nicht zurück. Wir haben Gott verloren. Stattdessen haben wir Unsicherheit und Angst gefunden. Und weil wir die Beziehung zu Gott verloren haben, gelingen dann auch die Beziehungen zu anderen Menschen so oft nicht mehr. Beziehungen zerbrechen, Freundschaften gehen auseinander, Einsamkeit ist an der Tagesordnung und wir versuchen irgendwie über die Runden zu kommen. Das ist unsere Lebenswirklichkeit ohne Jesus. Ohne Jesus sind wir aussätzig in unserem Herzen. Und jetzt lass mich eins sagen, das ist ja nicht nur etwas, was man von Menschen aus sagen kann, die Gott nicht kennen. Wenn wir schon lange unterwegs sind mit Jesus, bleibt es dabei, die Spuren der Sünde sind immer noch in unserem Leben. Der Aussatz kann jeden Tag neu, jede Stunde neu hervorbrechen. Was meine ich damit? Ich habe das selber an eigener Anschauung in der letzten Woche erlebt. Da sind Verhaltensmuster, die ich gelernt habe, die wir gelernt haben, in einem Leben ohne Gott, die sind immer noch da, die sind abrufbar, egal wie viel wir schon gebetet haben, Bibel gelesen haben, Gottesdienste besucht haben. Meine Frau und ich, wir hatten in der letzten Woche eine Auseinandersetzung. Es ging um banale Dinge. Es ging um Terminfragen, Fragen der Terminabsprache. Und dann passierte aber etwas, dass das in beiden von uns ungute Erinnerungen an sehr schlechte Erfahrungen aus unserer Vergangenheit auslöste. Und dann waren wir, obwohl der Anlass das eigentlich gar nicht hergab, zutiefst vom anderen verletzt. Und wir reagierten entsprechend. Und wir waren auf einmal in einem weiten Abstand und wir fragten uns, wie kann das denn sein? Es war doch nur ein banaler Anlass unseres Konfliktes. Das ist die Krankheit der Sünde. Das ist der Aussatz unseres Herzens. Da sind wir von Gott, von der Quelle von Gott getrennt und dann auch von anderen getrennt. Und wir brauchen immer wieder Jesus, dass wir zu Jesus kommen, dass er uns berührt und heilt. Und reinmachst, dass wir wieder hineinfinden in eine vertraute Nähe zu Jesus, zu Gott. Und dass wir die Brücke wieder finden zum anderen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ob und wo ihr diesen Aussatz des Herzens spürt. Aber wenn du heute Morgen merkst, da ist so etwas in meinem Leben. Und ich bin in dieser Isolation und ich weiß nicht, wo Gott ist. Und ich merke, ich bin getrennt. Und weit weg von anderen Menschen. Und ich wünschte mir gute Beziehung und Nähe zu Gott. Lass uns zu Jesus gehen. Er kann uns heilen. Lass uns zu ihm gehen und sagen, Herr, wenn du willst, du hast die Macht. Und lasst uns dann hören, ja, ich will. Dafür ist er ja auf die Erde gekommen, um für uns die Brücke zu werden. Aber wir müssen hingehen zu ihm. Wir müssen ihn wie diese Aussätzige bitten. Und das ist die christliche Urerfahrung, dass Gott die Tür aufmacht, dass Gott uns reinholt und sagt, komm zu mir, ich habe schon auf dich gewartet. Nicht nur einmal, immer wieder neu, so zu ihm zu kommen. Gott heilt die zerbrochene Beziehung zu ihm und Gott heilt unsere Beziehung, die wir untereinander haben. So, und jetzt komme ich nochmal zum Anfang zurück. Wenn wir das erfahren haben, das tut gut. Und je tiefer der Graben war, den wir zwischen uns und Gott und zwischen uns und Menschen erlebt haben, umso größer ist die Freude über das, was Jesus da getan hat. Wie er die Brücke für uns geworden ist. Und dann reden wir davon. Dann ist unser Mund voll davon. Ich lade uns ein, heute Morgen, jetzt, diese Erfahrung zu machen. Ich lade euch ein. Da, wo wir jetzt sind, auf dem Platz, lasst uns still sein und lasst uns die Augen schließen und dann stellen wir uns vor, wie wir vor Jesus stehen. Und dann können wir mit ihm reden und dann können wir ihm sagen, Herr, du siehst, wie ich unrein bin. Du siehst, wie der Aussatz mein Herz befallen hat und ich getrennt bin von dir und von anderen Menschen. Bitte, mach mich rein. Und Jesus wird keinen von uns wegstoßen. Jesus wird uns sagen, wie damals dem Aussätzigen, ich will es, sei rein. Denn Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen. Und er hat für uns diesen Aussatz ertragen und ist daran gestorben, damit wir frei werden können und damit nicht diese Macht des Bösen, der Sünde unser Leben bestimmt. Lass uns bitte jetzt so still vor Jesus sein. Und ich bete, und wenn du magst, kannst du im Stillen beten und dieses Gebet ja auch zu eigen machen, was ich spreche. Herr Jesus, wir haben diese Geschichte von dem Aussätzigen gehört. Und das ist ja nachvollziehbar und erstaunlich, dass er nicht schweigen konnte. Es ist einfach eine Auswirkung des Wunders, was du an ihn vollbracht hast. Dass du ihn wieder hineingenommen hast in die Gemeinschaft mit dir und mit Menschen. Jesus, und dann siehst du uns und unser Herz. Und ja, es ist wahr, auch wenn wir Christen sind, wir haben es mit Sünde zu tun und damit mit diesem Aussatz unseres Herzens. Und Jesus, wir stehen vor dir und wir kommen zu dir und sagen dir, Herr, wenn du willst, dann kannst du mich reinmachen. Und Jesus, danke, dass wir dich hören, wie du sagst, ja, ich will, sei rein. Danke, Jesus, dass du uns die Schuld vergibst, wenn wir dich um Vergebung bitten. Danke, dass du uns rein wäschst von aller Ungerechtigkeit. Von alledem, was andere uns angetan haben, und was wir anderen angetan haben, alle diese Gräben, die wir untereinander aufgeworfen haben. Jesus, du bist die Brücke darüber. Danke dafür. Amen. Und nach diesem Gottesdienst lade ich dazu ein, wenn du diese Erfahrung gemacht hast, mit ist Jesus für dich zu einer Brücke geworden, sprich darüber mit anderen. Vielleicht möchtest du aber auch über das, was du jetzt im Gebet vor Jesus gebracht hast, noch mit anderen reden und beten. Hier vorne ist Gelegenheit gleich nach dem Gottesdienst. Dort warten Menschen auf dich, um mit dir zu beten.
können ruhig stehen bleiben. Ich kann die Einladung von Rolf Cyrus noch mal verstärken. Nutzt die Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen. Vielleicht war der Anfang des Gottesdienstes ja schon ein Einstieg darin, sich mal mit Menschen zu unterhalten, zu denen ich normalerweise nicht so unmittelbar zugehe. Also nutzt doch eure Begrüßung, um daraus ein Gespräch zu machen, gleich bei einer Tasse Kaffee oder Tee. Und das andere ist, wer wirklich Hilfe braucht, sei es, dass er sein Herz ausschütten will, sei es, dass er eine Fürbitte braucht. Und wir trauen unserem Gott ja ganz viel zu, was das angeht. Und auch davon könnten, glaube ich, ganz viele hier einiges berichten, was sie mit Gott auch in Bezug auf Krankheit, auch in Bezug auf Probleme, auf Sorgen und Nöte erlebt haben. Nehmt das in Anspruch. Geht hier unter die Palmen, Mitarbeiter werden da sein, ein offenes Ohr für euch haben und euch mit euch beten. Wir wollen uns noch unter den Segen Gottes stellen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.